Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Charlotte Oehlschlegel.
Willkommen. Schauspielerin Sandra Hüller ist ein gern gesehener Gast auf den roten Teppichen der Filmwelt. Heute Abend hat sie sich in einer neuen Rolle ausprobiert, und zwar als Theaterregisseurin am neuen Theater Halle.
Halle hat mich gefragt, ob ich hier arbeiten möchte. Ich habe gesagt, ich kann das nicht und möchte das nicht allein. Ich möchte das im Verbund machen.
Gesagt, getan, gemeinsam mit Tom Schneider und dem Farn-Kollektiv hat sie in Penthesilée as Regie geführt. Wie die Premiere lief mit Sandra Hüller in der Regie, das hören Sie gleich. Außerdem schauen wir bei Fazit darauf, wie ausgewogen die Berichterstattung in den deutschen Medien zum Krieg in Gaza ist. Und dann widmen wir uns dem Fall der Polizistin Judy S. Die Bild-Zeitung hat Lügen über sie verbreitet und musste sich jetzt entschuldigen. Ein Fall, dessen Dimension selbst den renommierten Medienanwalt Christian Scherz überrascht hat.
Ein solcher Fall von Rufmord war mir auch in 30 Jahren noch nicht begegnet. Ich habe vieles erlebt, auch mit der Bild-Zeitung. Die Geschichte war für mich kaum nachvollziehbar und unfassbar.
So Scherz. Über den Ausgang des Falls spreche ich mit dem Chefredakteur des Bild-Blogs. Und wenn es dann langsam gegen Karfreitag geht, stellen wir Ihnen den Todomaten vor, den ersten Hinterlassenschaftskonfigurator der Welt in Kassel. Das einige der Themen heute Abend bei Fazit. Schön, dass Sie zuhören. Der fast unverwundbare griechische Held Achilles trifft die Amazonenkönigin Penthesilea auf dem Schlachtfeld von Troja. Darum geht's in einem Trauerspiel von Heinrich von Kleist. Dieser Stoff ist Schauspielerin Sandra Hüller bestens bekannt. Sie hat ihn 2018 bei den Salzburger Festspielen aufgeführt. Jetzt versucht sie sich gemeinsam mit Tom Schneider und dem Farn-Kollektiv selbst als Theaterregisseurin. Penthesilea ist das Stück, das sie mit dem Team für das neue Theater Halle entwickelt hat. Aber für ihr Regiedebüt hat sie eine Fassung des Stücks der französischen Autorin Mardi ausgewählt. Und Georg Kasch hat die Premiere heute Abend gesehen. Hallo.
Hallo.
Wie wird die Geschichte von Penthesilea in dieser Version erzählt?
Na, die Autorin Mardi erzählt erstmal die Geschichte einer feministischen Ermächtigung. Die Penthesileas, die Rollenbezeichnung, die stehen hier immer in der gegenderten Mehrzahl, die erklären den Achilles, wie sie leben und kämpfen und warum es nichts mehr werden kann zwischen den beiden. Und dann begreifen diese Achillesse, wie hohl ihr Heldendasein eigentlich ist. Und dann am Ende verschmelzen die beiden allmählich miteinander, werden ununterscheidbar. Und das ist ja in gewisser Weise schon bei Heinrich von Kleist so angelegt. Nur treibt das Mardi dadurch auf die Spitze, weil hier auch Tiere und Pflanzen, also die ganze Natur, mit eingeschlossen werden. Und am Ende entsteht so ein ganz großes Wir. Und da steckt ja auch eine große Utopie da drin. Auch sprachlich versucht der Text so divers und inklusiv wie möglich zu sein. Das klingt jetzt alles so ein bisschen akademisch, aber das Stück hat wirklich eine große poetische Kraft.
Ich kann mir jetzt noch nicht ganz vorstellen, ob es ein Happy End gibt oder ob das total traurig und blutig ist.
Nee, das ist schon ein großes Happy End, weil eben alle plötzlich sich mit allem umarmen. Und das heißt so, ja, wir lassen die Macht beiseite, wir lassen die ganzen Spielchen beiseite und wir wollen uns irgendwo in der Mitte treffen. Gar nicht mehr so zwischen Mann und Frau zum Beispiel, sondern wirklich so als große Einheit, als große Wesenseinheit. Und das ist die große Utopie. Und das letzte Wort ist, wir werden sein. Also es ist wirklich, es geht um das Dasein.
Also eine Geschichte, die eine große Utopie erzählt. Was haben Sandra Hüller und ihr Co-Regisseur Tom Schneider und das Farn-Kollektiv aus dieser Geschichte gemacht?
Na, das Interessante ist ja erstmal, dass der Abend als Sandra Hüllers Regiedebüt angekündigt wird. Aber eigentlich muss man sich das als so eine Art Co-Produktion des Theater Halle mit dem Farn-Kollektiv vorstellen. Und diesem Kollektiv gehört Sandra Hüller schon von Anfang an ein, seit 2016, als sie Bilder deiner großen Liebe nach Wolfgang Kerndorf gemacht haben. Das ist damals in Zürich entstanden und ist dann durch die halbe Republik getourt. Und später hat dann Fahnenabende mit Heiner Müller Texten gemacht oder über Posthumanismus. Und jetzt hat sich dieses Kollektiv eben diesen durchaus sperrigen Text von Mardi vorgenommen, der ja erstmal gar kein konkretes Setting vorschlägt. Hier ist es nun so, dass die Spieler, die kommen erstmal so auf die Bühne, ganz schlendern, mit dem Rücken zum Publikum, setzen sich an ihre Lesepulte direkt vor der ersten Reihe und dort lesen sie den Text ab und gehen von dort aus auch in verschiedenen Konstellationen auf die Bühne. Und dort hat Ausstatterin Nadja Sophie Eller eine Küche gebaut, also so richtig einen geschlossenen Raum mit Herd, Kühlschrank, Arbeitsflächen. Und wir schauen da rein, wie durch so ein Panoramafenster in einem Edward Hopper-Gemälde zum Beispiel. Und während also einige der SchauspielerInnen real mit Messer und Töpfen hantieren vorne und es auch wirklich bald anfängt, so nach Essen zu duften, zuerst nach Zwiebeln, Kaffee und dann später so richtig nach Suppe, währenddessen sprechen die anderen den Text von vorne ein, mal chorisch, mal solistisch. Und vielleicht hören wir mal kurz in die Schlusspassage rein.
Es wird keinen Anfang geben, kein Ende. Wir wird Körper, Menge, Vegetation, Stadt.
Es wird Nacht,
Tag,
Ruhe.
Wir ist da. Weder Mann, weder Frau, weder Volk.
Ja, und da kann man schon so ein bisschen was erahnen von dieser Verschmelzung aller Wesen zu einem großen Wir. Und vor diesem Hintergrund wirkt die sehr feine, auch manchmal surreal choreografierte Situation in der Küche wie so ein Sinnbild für eine Gesellschaft, in der jede Person ihren Platz hat und zum Gelingen beiträgt. Und das ist auch wirklich sehr schön gemacht, weil die Menschen, die dann sprechen, geben sich immer das Mikrofon weiter. Das ist sehr zärtlich.
Dieser Duft, der jetzt aus der Bühnenküche ins Publikum zieht, dieses, ja, ein bisschen wie durchs Schlüsselloch in diese Küchensituation reinblicken, das klingt recht sinnlich. War es so auch, dieser Theaterabend?
Anfangs gar nicht. Also da klingen die Sätze vom Pult ausgesprochen alle so ein bisschen unterspannt, so ein bisschen leise. Dabei haben die eigentlich eine sehr große Wucht. Und dadurch wirken auch die Küchenbilder erstmal eher rätselhaft. Aber dann kommt so eine längere Passage, in der es nur Musik gibt und sich alle auf der Bühne bewegen, also in der Küchensituation. Das wirkt wie so eine Art geheimnisvolles Tanztheater. Und danach sprechen sie direkt ins Mikro, das sie dann immer weitergeben. Und andere bauen dazu jeweils so eine lange Tafel auf zwischen diesen Pulten und zwischen der Küche und laden schließlich Teile des Publikums zur Suppe ein. Und das ist dann wirklich sehr, sehr berührend.
Sie haben jetzt schon angesprochen, dass Sandra Hüller natürlich in einem Team agiert hat bei ihrem Regiedebüt. Wie würden Sie das einordnen? War das einfach ein kluger Marketing-Schachzug des Theaters in Halle, da Sandra Hüller als großen Namen, der natürlich auch Publikum anzieht, mit reinzunehmen? Oder steckt da wirklich mehr dahinter, sodass bei Ihnen jetzt auch vielleicht die Lust entstanden ist, mehr Regiearbeiten von ihr bzw. von ihrem Team zu sehen?
Also es war garantiert auch ein Marketing-Gag, weil natürlich sind alle gekommen. Es war hier heute großer Prominentenauflauf und sehr viele KritikerInnen, Kollegen waren da. Aber man hat schon gesehen, zum Beispiel, wie unglaublich präzise die Bewegungen der SchauspielerInnen gearbeitet waren. Es wirkte wirklich extrem gut choreografiert und alles hat so eine Anmut, eine Präzision. Und da würde ich vermuten, das dürfte schon auf Sandra Hüllers Mitarbeit zurückzuführen sein. Also insgesamt gibt es von solchen eigenwilligen Arbeiten wie der, den wir heute gesehen haben, ja gar nicht so viel. Und auch wenn er manchmal ein bisschen sperrig war, darf es von solchen Abenden ruhig ein paar mehr geben. Und insofern freue ich mich darauf, wenn Sandra Hüller ihre Regiearbeit fortsetzt.
Georg Kasch war dabei bei Sandra Hüllers Regiedebüt in Halle. Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Und die nächsten Vorstellungen von Penthesilee Ass, die finden dann ab dem 17. Mai statt. Ein ungewohntes Bild hat heute die Titelseite der Bild-Zeitung für Berlin und Brandenburg hergegeben. Neben dem Logo prangte eine große Richtigstellung. Es geht um den Fall der Polizistin Judy S. Die Bild-Zeitung hat Lügen über sie verbreitet. Was passiert ist, fasst Martin Kräbers zusammen.
Die Zeitungen hatten vermeintliche Details über das Sexualleben der Polizistin behauptet. Nichts davon entsprach der Wahrheit. Ein Motiv könnten Grabenkämpfe innerhalb der Berliner Polizei sein. Die Polizistin hatte gerade erst die Wahl zur stellvertretenden Gesamtfrauenvertreterin gewonnen. Wenige Tage später erschienen die ersten Artikel. Die Bild-Zeitung schreibt heute wörtlich: Keine dieser Behauptungen war zutreffend, sie sind widerlegt. Und weiter: Der Redaktion ist bewusst, dass sie Judy S. mit ihrer Berichterstattung großen Schaden zugefügt hat. Dafür bittet sie Judy S. um Entschuldigung.
Der Axel Springer Verlag und eine Polizeibeamtin, die durch den bekannten Medienanwalt Christian Scherz vertreten wurde, die haben sich also außergerichtlich geeinigt. Und am frühen Nachmittag konnte ich heute mit Christian Scherz kurz unterwegs am Telefon sprechen und ich habe ihn gefragt, warum er diesen Fall übernommen hat.
Der Fall wurde an mich herangetragen über Kontakte und als ich dann die Details erfasste und mit den Beteiligten oder auch der Mandantin gesprochen habe, fiel mir auf, was das für eine Monstrosität hatte und nachdem mir auch klar wurde, dass mir ein solcher Fall von Rufmord war mir auch in 30 Jahren noch nicht begegnet. Ich habe vieles erlebt, auch mit der Bild-Zeitung, an schweren Rechtsverletzungen und auch kalkulierten Rechtsbrüchen, um Auflage zu machen. Die Geschichte war, als ich sie erstmals hörte, für mich kaum nachvollziehbar und unfassbar.
So Scherz. Heute dann eben die prominent platzierte Richtigstellung auf der Titelseite der Bild. Der Tagesspiegel hat außerdem von einer Rekordentschädigung in Höhe von 150.000 Euro berichtet. Im Gespräch hat Scherz seine Haltung zum Ausgang des Falls dann noch folgendermaßen beschrieben.
Wenn ein Mensch so öffentlich vorgeführt wurde, noch dazu, wenn er mit Medien bisher nichts zu tun hatte, kann nichts wirklich das ausgleichen. Wir haben aber einen Rechtsstaat, der natürlich bestimmte Elemente wie Geldentschädigung, Richtigstellung, Widerruf etc. vorsieht. All das ist passiert. Mehr kann ich als Anwalt nicht tun, aber natürlich ist dieser Fall, und so vernehme ich auch die Worte von Frau Horn nicht ernst, der Chefredakteurin der Bild-Zeitung, die sich entschuldigt, der Fall ist unentschuldbar und einmalig in der deutschen Pressegeschichte. Er ist historisch.
Das ist die Einordnung des Anwalts Christian Scherz hier bei Fazit. Und ich spreche jetzt mit Moritz Czermak. Er ist Leiter des Bildblogs, das Portal, das sich schon lange kritisch mit der Bildzeitung auseinandersetzt. Guten Abend, Herr Czermak.
Guten Abend, hallo.
Mit Christian Scherz habe ich heute Nachmittag auch nochmal über die Parallelen des aktuellen Falls zu einer Erzählung von Heinrich Böll aus dem Jahr 1974 gesprochen. Die verlorene Ehre der Katharina Blum, das war eine kritische Auseinandersetzung mit Praktiken in der Boulevardpresse. Und Scherz hat eben auch nochmal angemerkt im Gespräch, auch hier sei es um eine Frau gegangen, die ausgeht, sich nichts zu Schulden kommen lässt und die sich dann in einer solchen Berichterstattung wiedergefunden hätte. Wie sehen Sie das? Gab es in der Vergangenheit schon Fälle mit ähnlichen Dimensionen wie jetzt bei Judy S.?
Also Parallelität zu Heinrich Böll und der Katharina Blum, da gibt es sicherlich auch Unterschiede, aber man kann sicherlich auch Parallelen feststellen, das glaube ich auch. Der Fall von Judy S. hat mich durchaus an einen Fall erinnert, den wir auch mal im Bildblog beschrieben haben. Und der, um die Worte von Christian Scherz zu nehmen, eine ähnliche Monstrosität hat. Ich will ihn einmal kurz schildern, weil da erkennt man schon auch so ein bisschen Parallelen zu dem aktuellen Fall und vielleicht auch ein gewisses Muster in der Arbeitsweise der Bildredaktion. Das war im September 2016, da hat nicht die Bundesausgabe der Bildzeitung, aber die Frankfurt-Ausgabe, die auch eine hohe Auflage hat, die hat in so einer Artikelserie an vier aufeinanderfolgenden Tagen über einen Mitarbeiter eines Rathauses in der Region berichtet. Und ich will nur mal kurz die vier Schlagzeilen wiedergeben, wortwörtlich, die da eben an vier verschiedenen Tagen über diesen Mann veröffentlicht wurden. Da ist es einmal Sexmobbing-Vorwürfe, der zweite war dann Suff-Exzesse im Rathaus mit einem Fragezeichen versehen, der dritte war schlimme Nazi-Vorwürfe und der vierte war Ekel-Vorwürfe. Alles versehen mit dem Namen des Mannes, mit einem Foto, auf dem er erkennbar war. Es stellte sich eben, wie auch bei Julie S. dann später heraus, nichts davon ist wahr und die Quelle war einfach eine ehemalige Mitarbeiterin des Mannes, die sich womöglich rächen wollte. Da gibt es also schon gewisse Parallelen. Also es gibt dann irgendwie so vermutlich interne Quellen, vielleicht auch irgendwelche offenen Rechnungen, die beglichen werden müssen. Nichts wird überprüft von der Bildredaktion. Es ist einfach Hörensagen. Und der Gegenseite wird nicht viel Platz eingeräumt. Und das noch die letzte Parallele. Auch dem Mann wurde eine große Entschädigung zugesprochen vom Landgericht Frankfurt. Das waren damals 110.000 Euro.
Ich möchte auch noch mal über diese Prüfung sprechen. Die Bild hat jetzt in diesem Fall aktuell Unwahrheiten verbreitet. Und viele dieser Unwahrheiten hätten auch durch einen Faktencheck oder eine redaktionelle sorgfältige Prüfung eben verhindert werden können. Warum hat das nicht stattgefunden? Was glauben Sie?
Kann ich natürlich nur mutmaßen, weil ich jetzt nicht dabei war bei den entscheidenden Reaktionssitzungen, wo dann entschieden wurde, die Geschichte machen wir jetzt und zwar in dieser Form, wie sie erschienen ist. Aber die Geschichte hat natürlich schon gewisse Merkmale, wo ich glaube, dass eine Redaktion wie die Bild ganz genau weiß, welche Knöpfe sie so bei der Leserschaft und der potenziellen Käuferschaft am Kiosk natürlich auch drücken muss, damit das Geschäft irgendwie gut läuft und da sicherlich dieser falsche Vorwurf ist dann in dem Zusammenhang auch ein bisschen blödes Wort, aber dass es sich um eine Transfrau handelt, ich glaube, das ist was bei der Leserschaft ankommt, als thematisches Feld so. Natürlich dann Schlagworte wie Penispumpe und so weiter. Das Thema Sex, Gewalt, Verbrechen. Es war, glaube ich, einfach ein bisschen zu verlockend für die Redaktion, da diese Geschichte irgendwie liegen zu lassen. Man muss dazu natürlich auch sagen, das Ganze basierte ja, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auf einer ganz kurzen Polizeimeldung. Also die hatte die Redaktion, dass es da irgendwie eine Durchsuchung bei einer Beamtin gab. Und dann hat sie eben losgelegt. Und die Geschichte unterscheidet sich so ein bisschen von dem, was wir sonst bei der Bildzeitung beobachten können. Sonst sehen wir oft, dass die Redaktion irgendwie eine These hat und dann werden Fakten, die zu dieser These passen, gesucht und das, was vielleicht nicht so ganz passt und was vielleicht ein differenzierteres Bild wiedergeben würde, das wird beiseite geschoben oder nur am Rande erwähnt. Da unterscheidet sich der Fall von Judy S. schon, denn das ist eine wirkliche Wiedergabe einer Lügengeschichte. Das finden wir gar nicht so oft im Bild.
Ja, und es gab dann heute ja dann auch die große Richtigstellung an prominenter Stelle. Wie schätzen Sie jetzt das Verhalten der Bild-Zeitung bei dieser Entschuldigung ein?
Ah, ob das jetzt irgendwie geheuchelt ist oder nicht, kann ich jetzt schwer von außen sagen. Ich habe doch schon eine persönliche Meinung und die geht in die Richtung, dass die einfach morgen weitermachen, Business as usual, und wenn wieder so eine Geschichte kommt, geht das eben wieder so weiter. Es gab auch andere Fälle schon, wo sie jetzt vielleicht nicht so eine Person verunglimpft haben, die Existenz möglicherweise zerstört haben, aber wo auch einfach erfundene Geschichten verbreitet wurden. Also ich erinnere gerne nochmal an den angeblichen Sexmob 2017, verbreitet von der Bildredaktion, an den angeblichen Sexmob in der Frankfurter Fressgasse, so eine Ausgehmeile in Frankfurt, wo so Geflüchtete da rumrandaliert haben sollen. Komplette erfundene Geschichte. Gab es auch große Entschuldigungen. Die Geschichten gehen einfach weiter.
Moritz Czernak vom Bildblog, vielen Dank für das Gespräch hier bei Fazit und Ihnen noch einen schönen Abend.
Ebenso, vielen Dank.
Fazit.
Klappt doch. Geschichten vom Gelingen.
Im Januar haben wir hier bei Fazit eine neue Reihe gestartet. Klappt doch, hieß sie. Und da haben wir mit dem Schwung des neuen Jahres positive Projekte und Geschichten aus der Kulturwelt vorgestellt, die inspirieren und bei denen sich Menschen außerordentlich engagieren. Und jetzt führen wir diese Reihe weiter. Heute schauen wir auf Buchhandlungen. Orte, die natürlich zu kämpfen haben, weil wie in vielen Bereichen die großen Online-Riesen immer stärker genutzt werden. In München-Schwabing gibt es einen Ort, der Mut macht und eine alternative Geschichte erzählt. Die queer-feministische Buchhandlung Glitch. Sie wird im Kollektiv als ehrenamtlicher und gemeinnütziger Verein geführt. Und die Buchhandlung führt auch die Geschichte weiter. In den Räumlichkeiten hat sich früher Deutschlands erste Frauenbuchhandlung Lillemors befunden. Klappt doch. Tobias Krone hat erfahren, wie das geht.
Mal eben so einen Buchladen übernehmen, aus gesellschaftspolitischer Überzeugung. Das hatten sie sich einfacher vorgestellt.
Also es hat bei uns angefangen mit dem Kartenlesegerät, einen Tag vor der Eröffnung, dass wir eigentlich nicht wussten, ob wir es zur Eröffnung tatsächlich zum Laufen kriegen. Und wir auch hier saßen vor unserem ganzen Warenwirtschaftssystem und dachten so, Wahnsinn, also es ist halt wirklich ein Ausbildungsberuf. Was haben wir uns dabei gedacht?
Mitgründerin Stine, beruflich als Künstlerin und Kunstvermittlerin in Museen tätig, sitzt am runden Tisch mitten im Glitch, dem queer-feministischen Buchladen. Es gibt weiße Buchregale, nicht überladen, aber auch viel Platz zum Sitzen. Der Name Glitch kommt aus der Computersprache und heißt so viel wie Fehler im System. Mitgründer Sebastian erforscht an der Technischen Universität Innovationen und erläutert die Idee dieser speziellen Buchhandlung.
In München gibt es ganz viele tolle Sachen, die passieren, aber es ist jetzt irgendwie auch kein Ort, der so aus allen Nähten platzt mit solidarischen, kommerzfreien, politisch engagierten Räumen. Da gibt es schon noch Luft nach oben.
Ja, es ist erlaubt, hier nichts zu kaufen und einfach nur Zeit zu verbringen. Kaffee gibt es auch. Eine solche Betriebsform funktioniert nur mit einem Vermieter, der die Miete nicht erhöht. Und nur über ein Kollektiv. Das ist inzwischen auf 60 Menschen angewachsen, die ehrenamtlich Ladenschichten übernehmen. Das hat sofort die Anerkennung Andrea Golbachs gewonnen.
Ich habe mir gedacht, wow, sind die mutig.
Die Mitsechzigerin hat hier bis vor 2 Jahren ebenfalls mit Kolleginnen zusammen 48 Jahre lang den ersten Frauenbuchladen in Deutschland betrieben.
Natürlich müssen die ihre festen Unkosten irgendwie reinwirtschaften. Aber sie sind nicht so umsatzabhängig, wie wir es waren. Und das macht natürlich in der Gestaltung sehr frei.
Der Frauenbuchladen sei damals notwendig gewesen. Nicht nur wegen der vielfach marginalisierten Literatur von Frauen, sondern auch als Treffpunkt der linken Frauenbewegung und als geschützter Ort.
Weil wir die erste Möglichkeit waren, für Frauen über das, was sie stark bewegt, anonym zu sprechen. Das überhaupt erstmal auszusprechen, mein Mann schlägt mich.
Auch heute ist dieser Laden ein Ort, um bei sensiblen Fragen Hilfe zu bekommen, erzählt Sebastian vom Glitch.
Es ist irgendwie eine Mutter hier reinkam, die Unterstützung gesucht hat, weil ihr Sohn gerade als queer rauskam oder in eine Transition gehen wollte. Und da stand zufällig eine andere Person hier im Laden, die das schon durchlaufen hatte, deutlich jünger, so aus der Generation von ihrem Sohn, glaube ich. Und sind die dadurch ins Gespräch gekommen. Und solche Orte muss es halt auch erstmal geben. Und wenn es über Literatur passiert, dann umso besser.
Heutige queer-feministische Ansätze unterscheiden sich deutlich von der zweiten Welle der Frauenbewegung ab Ende der 60er Jahre. Bücher von Alice Schwarzer sind hier nicht vertreten. Glitch-Feminismus denkt andere Identitäts- und Diskriminierungsformen mit.
Das heißt, dass man um so Fragen von Rassismus oder Arbeitsgerechtigkeit oder Einkommensverteilung nicht drumherum kommt.
Man findet im Glitch viel zu postkolonialer Theorie oder Literatur von deutschen AutorInnen mit nicht-deutschen Namen. Kinderbücher mit nicht weißen Kindern, aber auch queere Fantasy. Kritische Aspekte in Büchern diskutiert eine eigene Arbeitsgruppe. Insgesamt will das Glitch die linke Gegenwart möglichst breit abdecken. Auch heikle Themen. Hier gibt es sowohl Lesungen zum Holocaust-Gedenken als auch einzelne Bücher zur Situation Palästinas, die allerdings auf einem Thementisch zum Ramadan. Kollektivmitglied Sedie erklärt.
Das heißt, die ganzen Bücher, die in dieser Auswahl sind, sind halt Länder, die zum Beispiel ein bisschen overlooked sind. Also wenn wir jetzt über Sudan reden, über Palästina, hier oben haben wir die Uiguren oder die kurdische Gesellschaft, Minderheit.
In einer Zeit der Spaltungen, auch innerhalb der Linken, möchte der queerfeministische Buchladen das Gemeinsame betonen. Und dazu gehört für Glitch auch, dass Männer mitmachen dürfen.
Wir finden es total toll, wenn auch männlich gelesene Personen interessiert sind am Feminismus. Ich habe das Gefühl, es könnte sogar noch viel mehr sein. Der Feminismus würde davon nur profitieren. Und ich glaube, diejenigen, die dann auch in den Laden kommen, die haben auch schon ein bestimmtes Bewusstsein für die Probleme. Und dementsprechend mussten wir da jetzt gar nicht moderieren oder sonstiges oder intervenieren.
Klappt doch, Tobias Krone über die queer-feministische Buchhandlung Glitch in München-Schwabing. Und morgen gibt's in unserer Reihe bei Fazit dann eine neue Geschichte, die Mut macht. Eine Stadt mit Geisterimage wird dann zu einem Ort der Begegnung.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der Pariser Louvre will 2027 eine eigene Abteilung für ostkirchliche Kunst eröffnen. Dort soll eine Sammlung von knapp 300 Ikonen aus dem Orient gezeigt werden, die das Museum vor kurzem erworben hat. Die religiösen Objekte werden in der künftigen Abteilung für Kunst aus Byzanz und der Christenheit im Orient ausgestellt. Ikonen sind Kult- und Heiligenbilder, die überwiegend in den Ostkirchen verehrt werden. Wie der Louvre bekannt gab, stammen die erworbenen Werke aus einer libanesischen Privatsammlung. Die Kollektion umfasse unter anderem Ikonen aus Griechenland, Russland und dem Balkan. Sie seien von einer Vielzahl von Künstlern vom frühen 15. bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts hergestellt worden. Insbesondere stammten die Ikonen auch von arabischsprachigen Christen in Syrien, im Libanon und in Jerusalem, teilte das Pariser Museum mit. Die Modewelt steht derzeit im Zeichen großer Veränderungen. Jetzt sorgt die Nachricht von Jonathan Andersons Ernennung zum künstlerischen Leiter von Dior Homme für großes Aufsehen. Nach einem erfolgreichen Jahrzehnt bei Löwe, wo er die Marke zu großem Erfolg führte, wird Anderson seine erste Kollektion für Dior Homme im Juni 2025 präsentieren. Mit seiner innovativen Arbeit bei Löwe, unter anderem durch die Puzzle-Tasche, ist er zu einem führenden Designer der Luxusmode geworden. Andersons Wechsel zu Dior Homme ist eines von mehreren bedeutenden Ereignissen in einer Zeit, in der viele Modehäuser, etwa Gucci, Versace und Valentino, ihre kreativen Führer neu besetzen. Anfang der Woche hat Ungarns Parlament die Rechte sexueller Minderheiten weiter eingeschränkt. Das wird nichts daran ändern, dass Hollywood in dem Land weiterhin viele Filme und Serien drehen wird, so die Einschätzung des Branchenblatts Variety. Vor allem Budapest ist als Set beliebt. Das liegt vor allem daran, dass die ungarische Regierung 30% der Produktionskosten zurückerstattet. Variety zitiert einen US-Studiochef mit den Worten: Die jüngste Einschränkung der Rechte von LGBTQ werde kein Thema sein. Er glaube nicht, dass die Filmproduktionen ihre, Zitat, Zivilcourage gegenüber Ungarn wiederentdecken werden. Das ungarische Parlament hatte am Montag eine Verfassungsänderung beschlossen. Demnach können Menschen nur männlich oder weiblich sein. Zum Pressefoto des Jahres ist erneut ein Bild gekürt worden, das das Leid im Gaza-Krieg widerspiegelt. Wie die World Press Photo Foundation in Amsterdam bekannt gab, stammt das Bild von der palästinensischen Fotografin Samar Abu Eluf. Es zeigt einen 9-jährigen Jungen, der im Krieg im Gazastreifen beide Arme verloren hat. Das Foto war zuerst in der New York Times erschienen. Es ist ein stilles Foto mit einer lauten Botschaft, sagte die Generaldirektorin des Wettbewerbs. 2024 zeigte das Pressefoto des Jahres eine Palästinenserin, die ihre tote Nichte im Arm hielt.
Das waren die Kulturnachrichten bei Fazit. Das Pressefoto des Jahres spiegelt das Leid in Gaza wider. Und wir haben diese Fotografie zum Anlass genommen, um allgemein über die mediale Berichterstattung in Deutschland zum Krieg in Gaza zu reflektieren. Dafür habe ich heute am Nachmittag mit dem Politik- und Kommunikationswissenschaftler Kai Hafes gesprochen. Hallo.
Hallo.
Die Fotografie ist für die New York Times entstanden, die jetzt da heute ausgezeichnet wurde. Wenn Sie die internationale Berichterstattung über den Krieg in Gaza mit der in Deutschland vergleichen, welche Unterschiede fallen Ihnen auf?
Naja, internationale Berichterstattung ist ein weites Feld. Es hängt davon ab, über welches Land wir sprechen, welches Medium. Wenn wir uns vielleicht auf die westliche Berichterstattung konzentrieren, dann fällt schon auf, dass man in den USA, aber auch in Großbritannien, anderen Teilen Europas, Frankreich, aus meiner Sicht dem humanitären Leiden der Palästinenser größere Aufmerksamkeit geschenkt hat. Deutschland hat sich sehr konzentriert auf Empathie für die israelischen Opfer, mehr als 1000 durch den Terroranschlag. Hat sicherlich was mit der deutschen Geschichte zu tun, aber es hat hier doch sehr lange gedauert, bis auch große deutsche Medien vielleicht das Ausmaß der humanitären Krise erkannt haben. Und es hat bis zum Schluss eigentlich keine, ich will mal sagen, humanitäre Kommentierung gegeben, die auch kritisch gegenüber Israel und der dortigen Politik ist. Da vermisst man doch das eine oder andere. Also hier hat Deutschland auch international kritisiert eine gewisse Schlagseite Richtung Israel.
Es hat lange gedauert, sagen Sie. Haben Sie denn seit dem 7. Oktober 2023 dann auch Veränderungen wahrgenommen, wenn Sie die deutsche Medienlandschaft und die Berichterstattung beobachtet haben?
Ja, man kann beobachten, was man häufig beobachten kann, dass auf dem Höhepunkt, sagen wir mal, in den ersten Monaten der Kriegsführung 2023, 2024, eine sehr starke Empathie für Israel da war, mit wenig kritischer Berichterstattung gegenüber Israel, einer starken Betonung des Antisemitismus-Topos, vielleicht zu stark in diesem Kontext, und dass sich das schrittweise über die Jahre verändert hat. Israels Aktivitäten militärischer Art sind immer vehementer geworden. Die Kritik ist lauter geworden. Es gab eine Anklage des Internationalen Gerichtshofs. Humanitäre Organisationen haben gemahnt. Das alles hat gewisse Spuren dann in Deutschland hinterlassen. Man sieht eine gewisse Differenzierung der Medien. Aber diese späte Solidarisierung mit der palästinensischen Seite bedeutet nun wieder, dass sie zu spät kommt. Die Territorialgewinne der Israelis sind schon da. Es sind Fakten geschaffen worden. Also insofern ist das für den politischen Raum nicht mehr von großer Bedeutung. Man hätte sich natürlich gewünscht, dass deutsche Medien auch kritische Fragen stärker gestellt hätten gegenüber der deutschen Politik, Waffenlieferungen für Israel. All das ist in Nebensätzen passiert. Und sogar große amerikanische Medien wie CNN haben das eigentlich von der Stunde Null angetan. Insofern sehe ich hier schon Unterschiede, ja.
Ich verstehe Sie so, dass Sie auch sagen, dieser Diskurs in Deutschland, der bezieht sich eben sehr oft auf die eigene deutsche Geschichte, und Sie fordern jetzt, dass also auch ein stärkeres Augenmerk auf das aktuelle Konfliktgeschehen im Nahen Osten gelegt wird. Verstehe ich das richtig?
Ja, absolut. Auf das aktuelle und auf den historischen Kontext. Ich bin der Meinung, dass wir falsche Lehren ziehen aus dem Holocaust, wenn wir nicht generell auf die humanitäre Lage schauen. Die Überlegung, dass man mit Israel allein solidarisch zu sein hat, ist in einer Zeit, wo dort eine im Grunde rechtsradikale Regierung herrscht, äußerst stark in Zweifel zu stellen. Das verantworten allerdings nicht nur die Medien allein. An dieser Stelle muss vielleicht auch mal Kritik an der deutschen Außenpolitik geführt werden. Auch sie ist zu sehr mit der Solidarität mit Israel beschäftigt. Das hat auch mit der vergangenen Ampelregierung etwas zu tun, die da sehr stark dran ausgerichtet war. Ich hätte mir da mehr Differenzierung und auch mehr Kritik gegenüber Israel gewünscht, auch von politischer Seite. Die Medien sind ja angewiesen auch auf kritische Stimmen, die sie dann sozusagen ins Blatt heben können. Und die sind ausgeblieben in Deutschland. In anderen europäischen Ländern ist das anders. Wir haben hier eine Kritik in Spanien, in Frankreich, in Großbritannien, die durchaus fortgeschrittener und klarer ist. Auch in Ländern wie Norwegen, skandinavischen Staaten, eine andere politische Kultur.
2024 hat hier bei Fazit eine Vertreterin von Reporter ohne Grenzen davon berichtet, dass sich bei Ihnen viele Journalistinnen und Journalisten gemeldet haben, die festgestellt haben, dass es schwierig war, palästinensische Perspektiven in die Redaktionen einzubringen. Besonders migrantische Frauen im Journalismus haben dann auch davon gesprochen, dass sie, wenn sie da berichtet haben, auch einen großen öffentlichen Druck gespürt haben. Welche Maßnahmen müssten denn da in den Redaktionen hier auch getroffen werden? Und was muss sich aber auch im gesellschaftlichen Diskurs darüber in Deutschland ändern?
Also zunächst einmal, ich kann das bestätigen. Ich bin ja seit über 20 Jahren in der internationalen Kommunikationswissenschaft tätig und ich habe von mindestens einem Dutzend Journalisten und Journalistinnen großer Medien in Deutschland Ähnliches gehört. Eine Art Einschüchterungskultur, die manchmal allerdings, das muss man zugeben, auch schwer zu greifen ist. Also es ist sehr schwer zu beschreiben, was da in den Redaktionen vorgeht, ist sehr wenig Konkretes zu benennen. Das sind Sprachregelungen, das sind offensichtlich, naja, angedeutete Hierarchien, Themen, die nicht aufgegriffen werden, Begriffe, die nicht benutzt werden dürfen. Zum Beispiel ein großes deutsches öffentlich-rechtliches Medium hat dann den Journalisten offensichtlich verboten, den Begriff Genozid zu benutzen, der aber in der Wissenschaft in Bezug auf Israel durchaus diskutiert wird, kontrovers diskutiert, aber eben diskutiert. Wenn wir diese ganzen Dinge nehmen, dann ist es, glaube ich, an der Zeit, dass deutsche Redaktionen das aufarbeiten. Wir brauchen eine Stärkung der inneren Medien- und Meinungsfreiheit, wie man das eigentlich nennen müsste. Wir brauchen vielleicht eine Stärkung auch migrantischer Perspektiven, die noch nicht in der Hierarchie dort angekommen sind, wo sie eigentlich hingehören. Wir haben eine Migrationsgesellschaft, wir haben unterschiedliche Erfahrungshorizonte, jüdische und palästinensische, die abgebildet werden müssen. In gleicher Weise. Und ich denke, dass das nicht immer der Fall war.
Ich würde gerne noch auf ein aktuelles Beispiel schauen. Es wurde gerade bekannt, dass es gegen den Taz-Journalisten Nicolas Potter nach Angaben der Zeitung Morddrohungen gibt. Wie ordnen Sie das ein? Wie sicher sind Journalistinnen und Journalisten in Deutschland, die über den Nahostkonflikt berichten?
Also von persönlichen Risiken würde ich da noch nicht sprechen. Es hat einzelne Fälle ja auch gegeben in Europa, in Nachbarländern wie der Slowakei. Meiner Kenntnis nach bewegt sich das im Bereich der Gaza-Berichterstattung noch im Bereich so der Hasskommentare. Insofern ist die Gefährdung eher vielleicht psychischer Art, politischer Art. Das kann natürlich sehr schnell umschlagen. Also die Intoleranz gegenüber Meinungen in der Gesellschaft hat offensichtlich zugenommen. Die Polarisierung hat zugenommen. Umso wichtiger, dass unsere großen Massenmedien da wirklich Kurs halten und alle Stimmen einholen und wirklich sehen, dass die Objektivität vor diesen extremen Meinungslagen in der Gesellschaft auch bewahrt wird und dass man selbst nicht Teil eines solchen Geschehens wird.
Das waren Einschätzungen des Politik- und Kommunikationswissenschaftlers Kai Hafes bei Fazit. Es ging um die mediale Berichterstattung in Deutschland über den Krieg in Gaza. Er gilt als einer der besten Horrorfilme aller Zeiten. The Texas Chainsaw Massacre aus dem Jahr 1974. Ein Teil des großen Erfolgs hat dieser Film sicherlich der Kettensäge zu verdanken, die ja im Horrorgenre ziemlich bekannt ist bis heute, nicht wegzudenken ist. Neuerdings ja auch nicht aus der Politik. Rechtspopulisten wie Musk oder Milei nutzen sie als Symbol für das große Aufräumen und für Kahlschlag. Der Argentinier Tute Di Tella hübscht genau diese Sägen für die Bühnen auf. Er ist großer The Texas Chainsaw Massacre Fan.
Hola, ¿todo bien? ¿Cómo estás?
Das Erste, was einen in Tute Di Tellas Wohnung in Buenos Aires begrüßt, sind glänzend scharfe Kettensägen. Mindestens 100 Stück, in allen Größen, verschiedene Marken. Dazwischen auch kunstvoll gestanzte Sägeblätter oder eine Weltmeister-Kettensäge. Statt des Starthebels ein goldener Pokal und Argentinien-Flagge. Di Tellas Wohnung ist eine Mischung aus gut sortiertem Fachhandel und kuriosem Museum. Alles begann mit einem Horrorfilm in Jugendjahren. Das Texas Chainsaw Massacre 3, das steht auf der goldenen Kettensäge des Bösewichts Leatherface. Die Säge gehört zur Familie. Ich war begeistert. Man konnte Sägen veredeln. Solche Sägen wollte ich auch machen. Das war für mich die Offenbarung als Künstler. Und die erreicht gerade neue Höhen. Mit Javier Milei, Argentiniens libertärem Präsidenten, der schon im Wahlkampf die Kettensäge schwang. Mit ihm habe die Motorsäge ihren globalen Durchbruch erreicht. So sieht es Tute. Es ist ein Symbol der Macht, auch für Gerechtigkeit. Eine Art zu sagen, es reicht. Hier stimmt was nicht und es muss sich etwas ändern. Die Motorsäge ist unbestechlich, unbefleckt, kraftvoll und entschlossen. Und deswegen hat Tute di Tella Milei eine eigene Kettensäge gebaut. Ein monumentales Werkzeug für dessen Mammutaufgabe, nämlich Argentiniens Krisenstaat radikal zusammenzustutzen. Das kam so gut an, dass es gleich eine zweite Bestellung gab. Für US-Tech-Milliardär und Trump-Berater Elon Musk.
The Chainsaw for Bureaucracy. Chainsaw!
Ich finde es fantastisch, dass meine Kettensäge jetzt diesen Kampf gegen das Alte repräsentiert. Das treibe ich gerne voran, denn meine Prinzipien und Werte sind die eines Arbeiters. Aber genau die sind es, die die Kettensäge am meisten zu spüren bekommen. Arbeiter, Rentner, Studenten. Statistisch sind Inflation und Armutsraten zwar gesunken, doch die Wirtschaft liegt da nieder. Jobs gehen verloren. Gerade musste Argentinien den Internationalen Währungsfonds um einen 9 Milliarden Hilfskredit bitten. Das Leben sei extrem teuer geworden und im Portemonnaie der einfachen Leute komme nichts an, sagt die ehemalige Kindergärtnerin Liliana Kuris. Schulen müssen sparen, uns fehlt das Geld für Medikamente, unsere Rente reicht nicht mehr. Die Kettensäge sollte eine Elite treffen, aber sie trifft uns, die Arbeiter. Die Proteste nehmen zu, die Beliebtheitswerte Milleis fallen, weil die Polizei jetzt hart durchgreift, sogar gegen Rentner. Rüsten die auf. Milch für Tränengas im Gesicht und Zitrone für den Rachen. Das braucht die Journalisten jetzt auch. Und einen Helm. Tute arbeitet derzeit für den nächsten Auftrag. Auch US-Präsident Donald Trump bekommt bald eine Motorsäge aus Argentinien.
Anne Herberg über den Künstler hinter der Kettensäge. Guten Tag. Du wirst sterben. Das könnte schon morgen passieren. Heute kannst du dir darüber Gedanken machen und wichtige Entscheidungen für dich und die Lebenden hinterlegen. Mit diesen Worten beginnt der Todomat, der erste Hinterlassenschaftskonfigurator der Welt, entwickelt von einem großen Team für das Museum Sepulkralkultur in Kassel. Und mitentwickelt hat ihn auch die Designerin Tanja Godlewski, mit der ich jetzt sprechen möchte. Guten Abend.
Ja, schönen guten Abend, Frau Ölschlegel.
Was ist ein Hinterlassenschaftskonfigurator?
Ist ein Artefakt aus der Zukunft, weil es ist entstanden im Rahmen eines Forschungsprojekts, was sich damit beschäftigt hat, wie Menschen dazu motiviert werden können, über Zukünfte nachzudenken und aber auch ins Handeln zu kommen. Und wir haben uns in dieser transdisziplinären Forschungsgruppe über verschiedene Themen dem genähert und wir haben gedacht, wir steigen auf jeden Fall auch mit einem Thema ein, wo keiner sagen kann, das geht mich nichts an und das ist nämlich Tod und Sterben. Und wir haben ein Objekt entwickelt, an dem man sein Ableben sozusagen vororganisieren kann.
Das Ganze hat mich ein bisschen an den Wahlomaten erinnert. Den gibt es ja im Vorfeld von Wahlen und da bekommt man dann verschiedene Thesen vorgelegt, kann denen zustimmen, dagegen stimmen oder sagen, da möchte ich jetzt gerade mich nicht zu äußern. Und dann wird man eben so ein bisschen damit abgeglichen mit dem, was Parteien auch zu diesen Thesen sagen. Ist das beim Todomat dann auch so konzipiert, nur mit Thesen in Bezug auf den eigenen Tod?
Ja, weil es ist ja schon, also wir haben das ja dann zusammen mit dem Museum für Sepulkralkultur als Praxispartner entwickelt, denen das wichtig war, dass wir was machen, was die Menschen in Austausch bringt über dieses Thema, was eigentlich so in unserer Gesellschaft nicht so oft thematisiert wird. Und es gibt ja den Todomaten nicht nur da in dem Museum, sondern es gibt den auch online. Also den kann jeder machen, also nicht nur im Museum, sondern man kann es auch sich online dem nähern. Und dann haben wir verschiedene Kategorien. Die Kategorien sind dein Körper, deine Verabschiedung, deine Daten, deine Dinge, dein Gedenken und deine Geheimnisse. Und in all diesen Kategorien habe ich dann halt verschiedene Möglichkeiten was auszuwählen, wobei einige Sachen gibt es wirklich, andere sind so in der Entwicklung, aber vielleicht jetzt in Deutschland noch nicht möglich. Und andere haben wir uns ausgedacht, weil wir natürlich so dahin wollen, dass die Menschen so ein bisschen darüber nachdenken, weil auch Tod und Sterben sehr tradiert ist und nicht so viel Raum lässt. Und wir auch aus Nachhaltigkeitsperspektive, also wir haben im Team halt auch Ökologinnen und Nachhaltigkeits- und Zukunftsforscherinnen gehabt. Und der Tod ist was oft nicht im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit zum Beispiel gedacht wird, weil viele ja denken, oh, verbrennen ist so eine schöne Idee und man denkt dann vielleicht nicht darüber nach, wie viel Energie das kostet und auch nicht, was mit diesen Giftstoffen, die in diesen in den Rohren der Krematorien übrig bleibt, wo das gelagert werden muss, weil es zu giftig ist. Also es sind so Themen, wo man sonst so, man soll halt ins Nachdenken kommen. Und da hat man diese Kategorien und dann bekommt man halt eben am Ende auch ein To-Do, weil da kommt halt auch der Name her.
Das heißt, man soll eigentlich dazu angeregt werden, sich um etwas zu kümmern. Um was denn genau? Was könnte so ein To-Do sein, was da rauskommt?
Also wir haben halt eben zum Beispiel, wenn man sich jetzt wünscht, dass man aufgebahrt wird. Also wenn man jetzt beispielsweise sagt, so ja, ich möchte was, also weil wir fragen dann halt zum Beispiel, fragt der Todomat ab, wie möchtest du, was möchtest du, was direkt nach dem Ableben mit deinem Körper passiert. Und wenn man dann sagt, man möchte aufgebahrt werden, dann wäre zum Beispiel ein To-Do, was der Todomat einem am Ende rausgibt. Also To-Do ist, ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe, wahrscheinlich nicht, ist halt zusammengesetzt aus Tod, To-Do und Automat,
weil es
halt
ein alter,
umgebauter Parkscheinautomat ist. Da wäre dann ein To-Do, dass ich schon mal ein Outfit rauslege, das schon mal anziehe, was ich dann tragen möchte, wenn ich aufgebahrt werden möchte, davon schon mal ein Foto mache und das hinterlege, damit halt eben die Zugehörigen wissen, ah, das wollte er oder sie gerne tragen.
Es gab jetzt im Vorfeld schon eine Prototypphase. Was haben Sie da für Erfahrungen gemacht? Was war den Menschen denn dann wichtig, die diesen Todomaten ausprobiert haben?
Also wir haben, also im Museum gibt es auch so eine, also wir haben so Datenvisualisierungen aus dem Todomaten raus, wo wir halt eben für bestimmte Fragen gucken können, okay, was haben denn da die meisten Leute geantwortet, damit man das halt eben auch wieder raus in diese Ausstellung spielen kann, weil das bringt ja auch schon wieder zum Nachdenken. Und da haben wir halt zum Beispiel rausgefunden, also was anscheinend sehr niederschwellig ist, ist, dass die Menschen, wenn die sich Gedanken machen über ihre Verabschiedung, dass das einfach ist, jetzt schon über seine Playlist nachzudenken. Also einfach schon zu entscheiden, okay, was könnte denn für Musik laufen? So, und das ist auch was, wo wir festgestellt haben, dass die Leute schnell darüber ins Gespräch kommen. Also, dass man dann einfach sich dann, ne, es gibt ja Lieder, die einen jetzt vielleicht so durchs Leben begleitet haben, andere, die vielleicht so keiner versteht, außer so zwei, drei Freunde, die dann da vielleicht sitzen und doch lachen müssen oder so. Also, das scheint was zu sein, was niederschwellig ist zum Beispiel.
Ja, damit hat man dann die erste Gesprächshürde sozusagen schon überwunden. So stelle ich mir das zumindest vor, bei diesem ja doch auch Tabuthema.
Genau, und das ist ja die Idee von diesem, also auch von dieser Art von Interaktion, die wir da geschaffen haben. Also es geht ja bei diesem Hinterlassenschaftskonfigurator jetzt nicht wirklich darum, dass man da haarklein jetzt, also es ist ja nicht sowas wie ne, Patientenverfügung oder sowas machen, sondern es geht ja darüber hinaus, man soll halt in Austausch kommen, man soll in Selbstreflexion kommen und im besten Fall sollen natürlich diese Gedanken, die man sich da macht, dazu führen, dass man anders lebt und dass man sich über andere Sachen Gedanken macht, ne, und in Austausch kommt zu diesem wichtigen Thema.
Jetzt waren Sie wahrscheinlich lange Zeit mit diesem Todomaten beschäftigt in der Arbeit im Team. Sie haben es, denke ich, auch selbst ausprobiert. Haben Sie denn was Neues, Überraschendes über Ihren eigenen Tod herausgefunden?
Also mich haben vor allen Dingen zwei Themen beschäftigt. Also eins so persönlich, weil ich halt auch immer so diese Idee hatte, so verbrannt zu werden und dann meine Asche wird dann irgendwo hingestreut. Das fand ich irgendwie schön. Und das habe ich auch so in meinem Umfeld so erlebt, dass das eigentlich ganz schön ist. Und ich hatte bis jetzt noch nicht so viel darüber nachgedacht, wie schädlich das eigentlich für die Umwelt gibt und dass es ganz tolle andere Sachen gibt, wie man irgendwie sich kompostieren lassen kann oder das Gefriertrocknen besser wäre und so. Also es waren sehr ökologische Sachen. Da habe ich sehr viel drüber nachgedacht. Und dann, wir haben ja auch die Kategorie Geheimnisse, wo es halt viel darum geht, wo wir halt auch so von so Menschen, die in Hospizen arbeiten, so Rückmeldungen bekommen haben, was so die Sachen sind, die am Ende Leute bereuen. Und dann sind halt auch oft Sachen, die man halt nicht losgelassen hat. Und Das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt persönlich so viele dunkle Geheimnisse mit mir rumtrage. Aber ich habe halt viel darüber nachgedacht, was so einen so im Leben hält und was so Schwere macht, obwohl man das eigentlich gar nicht zusätzlich mit sich rumtragen möchte.
Ja, das kann ich gut
dass
nachvollziehen.
Dass man mehr Leichtigkeit im Leben braucht. Also es hat schon was Transformierendes und das ist natürlich auch das, was halt eben so eine Art von so einem Objekt machen soll, dass es irgendwie was verändert, ohne dass es jetzt so aufklärt und mit dem Zeigefinger kommt und sagt, so, du musst aber gucken, dass du deine Daten gelöscht hast,
und
bevor du stirbst.
Aus zeitlichen Gründen muss ich jetzt leider kurz einhaken. Ich habe auf jeden Fall Lust bekommen, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Vielen Dank für die Einblicke in den Entstehungsprozess des Todomaten an Tanja Godlewski. Er steht also einerseits in Kassel im Museum, aber Sie können ihn auch online ausprobieren unter todomat.org. Und das war es für heute bei Fazit. Vielen Dank für das Gespräch eben. Und ich entlasse Sie jetzt in die Nacht, Dankeschön. In den Karfreitag. Gute Nacht.